Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuldenschnitt, dem Erlasser.de Podcast. Heute sprechen wir über die Schuldenkrise in Sri Lanka und was diese für die Menschen vor Ort bedeutet. Mein Name ist Elise Kopper, ich bin Referentin für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Entschuldungsbündnis Erlasser.de. Und als Gast habe ich heute meine Kollegin Christina Rehbein und als zweiten Gast Klaus Schilder vom katholischen Werk der Entwicklungszusammenarbeit Miserior hier im Online-Studio. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, freuen uns auch.
Hallo, auch von meiner Seite.
Ja, dann stelle ich euch mal ganz kurz vor für die, die euch noch nicht kennen. Christina Rehbein ist politische Koordinatorin und Geschäftsführerin unseres Bündnisses und außerdem im Vorstand des europäischen Entschuldungsnetzwerks Eurodat aktiv. Und sie arbeitet hier in der Düsseldorfer Geschäftsstelle. Klaus Schilder ist seit 2012 Politikreferent für verantwortliches Wirtschaften bei Miserior in Berlin und arbeitet vor allem zu den Themen Wirtschaft und Menschenrechte, nachhaltiges Finanzsystem und Entwicklungsfinanzierung. Und an dich, Klaus, geht gleich auch meine erste Frage. Zurzeit reden ja alle in der entwicklungspolitischen Community über die sogenannte SDG-Halbzeit. Die SDGs, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development Goals, wurden 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Ziel war, innerhalb von 15 Jahren, also bis 2030, eine Welt ohne Hunger und Armut, eine Welt voller gleicher Bildungschancen und Geschlechtergerechtigkeit und Frieden zu erreichen. Im Jahr 2023, also zur Halbzeit dieses Zielzeitraums, sieht es leider so aus, als seien die SDGs kaum noch zu erreichen. Ein großes Problem dabei ist die Finanzierung. Und hier kommt ganz zentral das Thema Staatsschuldenkrise ins Spiel. Wir wollen heute ganz besonders auf ein Land schauen, das von solch einer Schuldenkrise stark betroffen ist, in dem es zuletzt schwere politische Unruhen gab: Sri Lanka. Klaus, ihr bei Miserior arbeitet viel zu Sri Lanka und mit sri lankischen PartnerInnen zusammen. Wie ist heute die Situation im Land?
Ja, danke schön. Die Situation muss natürlich vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung gesehen werden. Du hast es gerade eingangs ja gesagt, die nachhaltigen Entwicklungsziele sind in der Krise nur 15%. So eine UN-Untersuchung der Ziele und Unterziele sind im Plan. Alle anderen sind entweder vom Kurs abgekommen oder sogar im Rückschritt begriffen. Und das gilt leider auch, wenn man sich die Situation in Sri Lanka anschaut. Der SDG-Report, der jedes Jahr von den Vereinten Nationen herausgegeben wird, geht davon aus, dass nur etwas mehr als ein Drittel der Unterziele der Agenda 2030 in Sri Lanka noch on track ist. Zwei Drittel sind dementsprechend off track. Und der Grund ist in einer fortgesetzten, schweren politischen, wirtschaftlichen, aber vor allem auch einer sozialen Krise im Land zu sehen. Und das ist aus Sicht von Miserior natürlich total besorgniserregend. Denn es sind vor allem die armen Teile der Bevölkerung, die die Hauptlast der multidimensionalen Krise im Land tragen. Viele Haushalte sind individuell verschuldet, nicht nur der Staat, auf die Staatsschulden kommen wir ja gerade, aber eben auch viele Haushalte sind verschuldet. Die infolge der Inflation, der Wirtschaftskrise steigenden Preise für Lebensmittel, Medikamente, Kraftstoffe, all das, was man so zum Leben braucht, sind deutlich gestiegen. Und für private Haushalte ist es eben kaum noch möglich, Kredite zu erhalten. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, vor allem was die Beschäftigung von Frauen angeht. Und das führt eben dazu, und das sind auch wieder Untersuchungen der Vereinten Nationen, dass im Oktober 2022, das sind die letzten zur Verfügung stehenden Zahlen, rund 9,6 Millionen Menschen, über 42% der Bevölkerung, unterhalb der Armutsgrenze leben. Und wir gehen davon aus, und das wird uns auch von Partnerorganisationen gespiegelt, dass 70% der Bevölkerung auf Nahrungsmittel ganz oder teilweise verzichten müssen oder sich beispielsweise auch nicht mit medizinischen Hilfsmitteln versorgen können in ausreichender Form. Meine Kollegin, Länderreferentin Sri Lanka, die war noch im Frühjahr vor Ort und sie berichtete, dass augenscheinlich die Situation im Land noch ganz entspannt ist. Aber die Armut spielt sich halt hinter den Türen in den Familien ab. Viele Kinder können nicht mehr zur Schule gehen, weil beispielsweise die Eltern auch das Schulgeld nicht mehr bezahlen können. Also wir haben es eben mit einer massiven, multifaktorellen Krise im Lande zu tun.
Kannst du denn was dazu sagen, was diese hohen Staatsschulden damit zu tun haben? Du hast jetzt viel auch von privater Verschuldung erzählt und von der Nichterfüllung der SDGs, aber welchen Stellenwert hat da die Staatsschuldenkrise im Land?
Gut, auch das, denke ich, muss man im Kontext der globalen Krisen sehen. Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie gehörte Sri Lanka zu den am kritischsten verschuldeten Staaten weltweit. Wir haben im Schuldenreport 2023 die Situation eine Vielzahl von Ländern untersucht und Sri Lanka ist eben eines der Länder, das zu den am schwersten in der Schuldenkrise steckenden Ländern gehört. Und wir werden es ja dann noch hören. Das Land hat im April 2022 seine Zahlungen eingestellt. Insgesamt ist die Schuldenlast eben erdrückend. Jüngste Zahlen gehen davon aus, dass über 92 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden bestehen. Und eben die Wirtschaftskrise, die durch Corona ausgelöst wurde, beispielsweise dadurch, dass der Tourismus ausblieb, wesentliche Staatseinnahmen dadurch ausgeblieben sind, dass aber auch durch eine schlecht eingeleitete Reform im Landwirtschaftssektor. Die damalige Regierung hat Kunstdünger aus ökologischen Gründen vom Markt genommen. Das war aber eben so schlecht kommuniziert, dass es dazu führte, dass eine Vielzahl von kleinen Bäuerinnen und Kleinbauern eben nicht mehr ausreichende Erträge produzieren konnten und in die Armut gerutscht sind, also auch die Einnahmen aus der Landwirtschaft eingebrochen sind. Das sind so Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass der Druck auf die öffentliche Kassen extrem gestiegen ist und infolgedessen die Regierung eben Schwierigkeiten hatte, ihre Auslandsverbindlichkeiten zu bedienen. Man muss aber eben auch dazu sagen, die politische Krise ist im Lande schon sehr viel älter. Letztlich ist die gegenwärtige Krise eine Krise der schlechten Regierungsführung. Es gibt seit dem Ende des Bürgerkrieges massive Korruption, es gibt massive Vetternwirtschaft und der Clan der Vorgängerregierung, beispielsweise der Rajapaksas, hat Milliardenbeträge an öffentlichen Mitteln veruntreut, Steuern hinterzogen und diese in Steueroasen transferiert. Das ist durch internationale Untersuchungen belegt worden. All das hat dann letztendlich auch zu Protesten, massiven Protesten auf der Straße geführt. Also die Ursachen für die gegenwärtige Krise liegen sehr, sehr tief.
Christina, Klaus hat ja jetzt schon ein paar Faktoren für die Schuldenkrise genannt. Kannst du uns was zu den Zahlen sagen? Du hast dich ja auch im Schuldenreport 2023 viel mit dem Land beschäftigt und auch jetzt zuletzt viel dazu gearbeitet. Wie sehen da die Zahlen aus?
Ja, ganz herzlichen Dank. Zu der Frage, wie die Verschuldungssituation in Sri Lanka heute aussieht, wie die Zahlen in Sri Lanka heute aussehen. Wir haben gerade schon gehört, dass Sri Lanka seit April letzten Jahres zahlungsunfähig ist, also die Zahlungen an seine Gläubiger im Ausland eingestellt hat, da es kaum noch Dollars oder Euros besaß, um Schuldendienst zu leisten oder um Importe wichtiger Güter sicherzustellen. Das ist normalerweise für die Fachwelt der Moment, eine Schuldenkrise auszurufen. Und damals ist Sri Lanka ungefähr mit einer Schuldenlast von 56 Milliarden US-Dollar in die Staatspleite gegangen. Aktuell befindet sich Sri Lanka in Umschuldungsverhandlungen mit seinen Gläubigern, mit seinen Auslandsgläubigern. Das heißt, die Auslandsschuldenlast ist noch nicht reduziert. Wir haben schon gehört, dass Sri Lanka auch schon vor April 2022 eines der am kritischsten verschuldeten Staaten weltweit gewesen ist. Also Schuldenindikatoren, Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zum Beispiel, in Höhen gehabt hat, die es sozusagen in vielen anderen Staaten so nicht gegeben hat, also auch schon vorher deutliche Anzeichen einer Schuldenkrise gezeigt hat. So sind zeitweise fast 80% der Staatseinnahmen nur in die Bedienung von Zinsen geflossen. Im Juli 2021 konnte das Land zum Beispiel auch gerade eben eine Zahlungsunfähigkeit noch abwenden, was aber eben dazu geführt hat, dass viele Basisgüter zum Beispiel nicht mehr erhältlich waren, die Nahrungsmittelproduktion gesunken ist und so weiter. Also Sri Lanka eigentlich schon viel früher in einer Schuldenkrise war. Es also praktisch auch nicht reicht, auf nackte Zahlen sozusagen zu schauen. In der Fachwelt ist das, wie gesagt, normalerweise die Staatspleite, wenn die ausgerufen wird. Aktuell befindet sich das Land in einem IWF-Reformprogramm. Das heißt, im Austausch für 2,9 Milliarden US-Dollar muss das Land strikte Reformen umsetzen, das von vielen Beobachtern in Sri Lanka sehr kritisch gesehen wird. Aber das Programm ist eine Voraussetzung für Umschuldungsverhandlungen. Wie gesagt, die haben letztes Jahr begonnen. Sri Lanka befindet sich noch immer in Verhandlungen mit seinen Gläubigern über einen Schuldenerlass und bislang ist der Ausgang dieser Verhandlungen noch ungewiss.
Das hört sich ja jetzt alles ziemlich dramatisch an, was ihr über die Situation im Land sagt. Ist Sri Lanka denn ein ganz besonders dramatischer Einzelfall oder sieht das noch in vielen anderen Ländern ganz ähnlich aus? Und was verbindet Sri Lanka eben mit anderen Fällen solcher Schuldenkrisen?
Da antworte ich gerne drauf. Sri Lanka ist nicht das einzige Land, welches aktuell ein Schuldenproblem hat. Es ist sicher so, dass es spezifische Ursachen für die Krise gibt. Klaus hat einige Ursachen genannt. Es gibt zum Beispiel sri lankische Experten, Expertinnen, die auch unabhängig von naheliegenden Gründen wie den Einbruch des Tourismus während der Corona-Pandemie auch Auslöser für die Krise viel historischer, viel struktureller angelegt sehen, was dann natürlich sehr Sri Lanka spezifisch ist. Zum Beispiel die Liberalisierungswelle in den 1970er Jahren, die auch von westlichen Institutionen unterstützt wurde. Also beispielsweise die Liberalisierung des Handels im landwirtschaftlichen Bereich, die in Sri Lanka dazu geführt hat, dass ein vormals autarkes Land im Hinblick auf die Lebensmittelversorgung plötzlich von teuren Importen, wofür man Devisen braucht, die man ja irgendwie einnehmen muss, abhängig geworden ist. Also da gibt es sicherlich auch in jedem Land eben sehr spezifische Ursachen, aber Sri Lanka ist eines von vielen Ländern, das aktuell ein Schuldenproblem hat. Der Schuldenreport von Miseria und Alassia.de zeigt, dass so 136 von 152 Staaten im globalen Süden eine mehr oder weniger kritische Verschuldungssituation aufweisen. 40 Länder sind sehr kritisch verschuldet, wozu Sri Lanka zählt. Das war noch ohne Berücksichtigung des Ukraine-Kriegs. Also es ist davon auszugehen, dass sich die Situation durch den Krieg in der Ukraine, durch die globale Zinswende, also auch durch weitere Gründe, weiter verschlechtern wird. Was andere Fälle jetzt mit Sri Lanka konkret verbindet, das ist beispielsweise ein Teil der Ursachen, die auch in Sri Lanka für die Krise mitverantwortlich sind. Das ist beispielsweise der Rausch der Kreditvergabe, der in den Niedrigzinszeiten nach der globalen Finanzkrise vorgeherrscht hat. Man hat nach der globalen Finanzkrise sind die globalen Zinsen sehr niedrig gewesen. Es gab wenig Rendite, vor allen Dingen im globalen Norden. Investoren sind auf die Suche nach Rendite gegangen. Und gerade Schwellenländer, gerade schnell wachsende Schwellenländer, Sri Lanka damals auch gerade nach dem Bürgerkrieg, wo sehr viele Infrastrukturinvestitionen geleistet werden konnten, was viel Wachstums- und Renditepotenzial versprochen hat, die waren attraktiv für Investoren. Und das sind Dinge, die haben in vielen gerade ärmeren Schwellenländern, die also nicht mehr als Niedrigeinkommensland gelten, aber eben auch noch nicht als reiches Mitteleinkommensland, da ist eben viel von diesem teuren Geld hingeflossen. Wie gesagt, es war ein Rausch an Kreditaufnahme, aber eben auch Vergabe, ohne so genau hinzusehen, ob die Länder das gegebenenfalls zurückzahlen können dann in Zukunft. Und das betrifft viele Länder. Sicherlich teilt Sri Lanka auch das komplexere Gläubigerprofil mit vielen Ländern, was die Lösung von Schuldenkrisen so schwierig macht. Wenn wir nur auf Sri Lanka schauen, dann werden von den Schulden, die Sri Lanka aktuell verhandeln muss, werden so 45% von privaten Gläubigern gehalten. Das sind vor allem Kapitalmarktanleger wie BlackRock, der Investmentfonds, davon haben viele schon gehört. Da sind so 27% bei multilateralen Gläubigern, zum Beispiel die Weltbank oder die Asiatische Entwicklungsbank. 13% liegen nur bei China und der ganze Rest wird dann von anderen öffentlichen bilateralen Gläubigern wie Deutschland gehalten. Das sind sehr viele verschiedene Akteure, die muss man alle irgendwie zusammenbringen. Manche sind der Meinung, sie sind sowieso ganz ausgenommen. Und alle diese Akteure muss man irgendwie dazu bringen, dass sie Schuldenerlasse zugestehen. Und das ist ziemlich schwierig. Und das ist das, was Sri Lanka mit anderen Ländern teilt. Staatsschulden sind die einzige Schuldenkategorie, bei denen es wie im Wilden Westen zugeht, wo das Recht des Stärkeren zählt. Bei Privatschulden zum Beispiel gibt es in den meisten Ländern gesetzliche Regelungen, wie im Falle einer Krise damit umzugehen ist. Weil es das nicht für Staatsschulden gibt und die Aussicht auf Schuldenerlasse für Länder so gering ist, führt es auch dazu, dass Länder unter allen Umständen vermeiden, frühzeitig solche Umschuldungsverhandlungen aufzunehmen. Und dann wird die Krise immer schlimmer. So ging es Sri Lanka auch, bevor sie dann letztes Jahr die Zahlung eingestellt haben. Und Sri Lanka ist hier besonders emblematisch, denn im Falle Sri Lankas hat ein Privatgläubiger beispielsweise auf volle Zahlungen mit Strafzinsen und so weiter geklagt, was er konnte, denn es gibt ja gesetzliche Regelungslücken. Das kann die gesamte Umschuldung gefährden. Dann gibt es von dem Schuldenproblem völlig unabhängige geopolitische Konflikte zwischen Indien, China, Japan. Ja, die sind so die größten bilateralen Gläubiger Sri Lankas. Es gibt auch Konflikte zwischen China und dem Westen allgemein, zum Beispiel aufgrund der Position Chinas im Ukraine-Krieg, ne, so dass sich dann China nicht so richtig beteiligen will an den Diskussionen in Sri Lanka. Ne? Das heißt, abgesehen von so einer Art natürlichen Abwehrhaltung, eines jeden Gläubigers Schulden zu streichen und damit Geld zu verlieren, spielen sich all diese anderen Konflikte im Prinzip in dem Fall Sri Lanka und auf dem Rücken der srilankischen Bevölkerung ab. Und das ist das, was wir auch in vielen anderen Ländern sehen.
Du hast vorhin gesagt, es wird einfach immer schlimmer durch diese Dynamik, die innerhalb einer solchen Schuldenkrise entsteht. Wie kann denn ein Land wie Sri Lanka, das eben so tief in einer solchen Krise steckt, da wieder herauskommen? Was muss dafür geschehen? Klaus, ich richte mal diese Frage erst einmal an dich.
Ich denke, es ist wesentlich, dass die erdrückende Schuldenlast, die auf dem öffentlichen Sektor Sri Lankas liegt, verringert wird durch Schuldenrestrukturierung, dadurch, dass im Zusammenschluss der Vielzahl von Gläubigern, die bei der Staatsschuldenkrise Sri Lankas eine Rolle spielen, dass dort eine Einigung erzielt wird, die dem Land wieder politische Handlungsspielräume und wirtschaftspolitische Handlungsspielräume eröffnet. Wie das geschehen kann, das ist Gegenstand der laufenden Verhandlungen. Das hat Christine ja schon gesagt, da kann sie vielleicht gleich noch was zu sagen. Aber das ist für mich sozusagen notwendig, aber nicht hinreichend. Denn ich hatte ja gesagt, dass das Land in einer tiefgreifenden politischen und wirtschaftlichen Krise steckt. Und ohne eine tiefgreifende Verwaltungs- und Regierungsreform ist es eben sehr fraglich, ob das Problem der Korruption, das Problem der Bereicherung der Eliten, gerade auch im öffentlichen Sektor, wirklich beendet werden wird. Beispielsweise wird der IWF ja für die diktierten Reformmaßnahmen kritisiert und viele treffen wirklich arme Bevölkerungsschichten, wie beispielsweise eine Erhöhung einer Lohnsteuer, die Arbeiterinnen stärker belastet oder höhere Zinsen bei den Banken, höhere Beiträge für Strom und andere Versorgungsdienstleistungen. Auf der anderen Seite fordert der IWF eben auch den Abbau von Stellen im öffentlichen Dienst und das ist in der Tat ein Problem, das auch die Opposition und viele Vertreterinnen der Zivilgesellschaft sieht. Wenn man mal nachrechnet, gibt es ungefähr 1,5 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst. Jeder achte Erwerbstätige ist damit im öffentlichen Dienst angestellt. Und politischen Eliten, die haben es eben in den letzten Jahrzehnten verstanden, dadurch ihre Unterstützer, ihre Verwandten oft zu protegieren. Und da ist ein Problem, das eben auch gelöst werden muss durch eine Regierungsreform. Zweites Problem, was ich sehe, was eben auch mittelfristig nur zu lösen ist, ist der Brain Drain. Es war schon immer so, dass insbesondere Frauen Sri Lanka verlassen haben, um im Ausland als Hausangestellte zu arbeiten. Es ist immer noch so, dass über 300.000 Personen auch aufgrund der fortschreitenden Wirtschaftskrise das Land verlassen. Und das sind natürlich vor allem die gebildeten Personen, also Ärzte und anderes Personal in den Gesundheitsberufen. Dadurch fehlt dem Land inzwischen über 20.000 Ärzte und anderes medizinisches Personal, das jetzt im Ausland arbeitet. Und auch hier brauchen diese Menschen eine Lebensperspektive wieder im eigenen Land, um vielleicht zurückzukehren und dann zum wirtschaftlichen Aufbau beizutragen. Und ich habe, das wäre mein dritter Punkt, die Situation im landwirtschaftlichen Bereich angesprochen. In der Tat ist Sri Lanka seit Jahrzehnten in globale Wertschöpfungsketten integriert. Gutes Beispiel dafür ist die Teeproduktion. Nach wie vor sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen auf den Teeplantagen sehr prekär. Und auch dort trägt die Armut ein weibliches Gesicht. Eine Vielzahl der Teepflückerinnen, der Arbeiterinnen ist eben weiblich. Und der Mindestlohn beträgt 1.000 Rupien. Der reicht aber kaum zum Überleben. Und er wird eben auch nicht überall gleichermaßen gezahlt. Es gelten Akkordarbeitsbedingungen. 20 Kilogramm und mehr pro Tag müssen gepflückt werden. Wird dieses Soll nicht erreicht, dann wird eben auch der Mindestlohn gekürzt. All das trägt dazu bei, dass die Familien von den Teearbeitern von diesem Einkommen allein nicht leben können, sondern noch andere Einkommensquellen brauchen. Und hier bedarf es eben einer sozialpolitischen Reform, die den Mindestlohn erhöht und für gerechtere und sichere Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen auf den Teeplantagen beispielsweise arbeitet. Und da haben wir im globalen Norden eine Verantwortung, denn die Wertschöpfungsketten für Tee, die reichen halt bis an unseren Küchentisch.
Christina, ich richte die Frage auch an dich. Klaus hatte ich vorhin auch angesprochen. Wie kann ein Land wie Sri Lanka aus der Schuldenkrise herauskommen? Was muss dafür geschehen?
Ganz konkret im Hinblick auf Sri Lanka gilt es sicherzustellen, dass das Land ausreichend hohe Schuldenerleichterung von all seinen ausländischen Gläubigern erhält. Das klingt erstmal banal, aber in anderen Länderfällen, die in den letzten 1 bis 2 Jahren über ihre Schuldensituation verhandeln mussten, Suriname ist ein Beispiel, Sambia ist ein Beispiel, da zeigt sich, dass die getroffenen Vereinbarungen deutlich zu kurz greifen, dass es bedeuten kann, dass die Länder sich nicht ausreichend erholen, sondern gegebenenfalls in naher Zukunft wieder über ihre Schulden verhandeln müssen. Das liegt hauptsächlich daran, dass eben aufgrund des vorhin beschriebenen Gläubigerprofils, weil es eben so schwer ist, Gläubiger zu Zugeständnissen zu bekommen, weil es so schwer ist, sich relativ rasch zu einigen, dass man sich eben auf einen Minimalkonsens einigt und dass dann die Länder im Prinzip ihren Gläubigern schmackhaft machen müssen, Schuldenerleichterung zuzugestehen. Und dieses schmackhaft machen müssen kann eben bedeuten, oder in den meisten Fällen kommt es im Prinzip nicht überein mit dem, was dann für Schuldentragfähigkeit notwendig wäre. Wir sehen bereits im Fall Sri Lankas, dass das, was der IWF errechnet hat, was das Land an Schuldenerlassen braucht, dass das zu wenig ist. Und das kommt eben auch daher, weil Gläubiger eben nicht bereit sind, mehr zu geben. Wir haben vorhin über die geopolitischen Konflikte auch gesprochen. Und da wird im Prinzip geschaut, was ist das, was man an Minimalkonsens erreichen kann. Aber das ist dann gegebenenfalls eben nicht ausreichend. Das heißt vor allen Dingen auch, dass ein größerer Teil der Last dann eben von der Bevölkerung getragen werden muss, zum Beispiel durch Austeritätsmaßnahmen, die Klaus vorhin schon kurz angerissen hat. In der Zivilgesellschaft in Sri Lanka wird das sehr kritisch gesehen, da Einkommen der sri lankischen Bürger, Bürgerinnen eh bereits stark stagnieren durch die grassierende Wirtschaftskrise. Das heißt, zivilgesellschaftliche Gruppen fordern zum einen höhere Schuldenerlasse, aber auch zum Beispiel eine Debatte über Dinge wie eine Vermögenssteuer anstatt Mehrwertsteuersteigerung oder Ähnliches. Sie fordern auch mehr Reformen, die zur Transformation der Wirtschaft beitragen. Nun ist es so, dass diese Stimmen, das, was dann auch Akteure im Land als notwendige Reformen sehen, so keinen Eingang finden in Diskussionen um ein Reformprogramm, wie das IWF das vorschlägt. Und es ist so, dass das IWF-Programm zwingende Bedingung ist, um mit seinen Gläubigern verhandeln zu dürfen. Das heißt, das Land hat, selbst wenn es wollte, praktisch keine Chance, mehr inklusive Debatten zu führen, weil es sich an die IWF-Zielvorgaben halten muss. Und die sind nicht auf wirtschaftliche Transformation ausgerichtet. Das ist nicht das Mandat einer solchen Institution. Das Mandat einer solchen Institution wie dem IWF ist, die Zahlungsfähigkeit des Landes rasch wiederherzustellen, die Zahlungsbilanzkrise des Landes zu lösen. Und da wird eben geschaut, wie kommt man kurzfristig dazu, bestimmte Zielvorgaben zu erreichen. Und die sri lankische Regierung erfüllt diese Zielvorgaben wie ein Musterschüler schlechthin. Sowas wie eine Überprüfung, ob das Reformprogramm menschenrechtlich vertretbar ist, ne? Die Rechte auch gerade der stärker benachteiligten Menschen im Land, ob die unverhältnismäßig beeinträchtigt sind, sowas gibt es nicht. Ne? Und die Bundesregierung, da ist ein bisschen die Frage, was muss da jetzt auch passieren, noch um auf die Frage von Klaus zurückzukommen. Die Bundesregierung ist selbst Gläubiger des Landes, hat also auch ein bisschen Einflussmöglichkeiten auf die Verhandlungen, auf das, was dann im Hinblick auf die Diskussion mit Sri Lanka auch Eingang finden und hat gleichzeitig auch eine politische Verantwortung. Auch dadurch, dass es ein Commitment im deutschen Koalitionsvertrag gibt, wo sich die Bundesregierung dazu verpflichtet, sich für umfassende Schuldenerlasse von Ländern, von kritisch verschuldeten Ländern einzusetzen und auch die rechtlichen Voraussetzungen zu verbessern, damit Länder in Zukunft bessere Verhandlungen führen können. Und so Dinge, die da getan werden müssen, ne? Wir reden im Falle von Sri Lanka über eine Umschuldungsverhandlung, die hat kein, es gibt praktisch keinen feststehenden Rahmen, keine feststehenden Bedingungen, nachdem diese Verhandlung folgt. Das heißt, es gibt ein Gläubigerkomitee der öffentlichen Gläubiger, die sich treffen, nicht mal aller öffentlichen Gläubiger, aber die sich treffen und über die Situation in Sri Lanka verhandeln. Es gibt das IWF-Programm, aber es gibt keine Vorgabe, wie am Ende diese Umschuldung auszuhandeln ist. Das heißt, die Bundesregierung hat Spielräume, um bestimmte auch innovative Ansätze einzubringen, um diese Krise ausreichend zu lösen. Das kann zum Beispiel sein gegenüber China, die eine wichtige Rolle spielen im Falle Sri Lankas, ein großer Gläubiger sind, da beispielsweise Kompromisse anzubieten, damit sich die chinesische Regierung deutlich mehr bzw. auch überhaupt an diesen Verhandlungen stärker beteiligt. Es gibt also Konflikte, es gibt also Dinge, so Diskussionen über die Einbeziehung sogenannter multilateraler Gläubiger, Das hätte China gerne, die Bundesregierung sowie andere westliche Staaten, die wollen das nicht. Und auf die Art zum Beispiel zu schauen, wo kann man Kompromisse anbieten, über seinen Schatten springen, Kompromisse anbieten, um dann aber auch entsprechend mehr Kooperationen zu verlangen. Das kann auch sein, darüber nachzudenken, bestimmte Elemente eines Staateninsolvenzverfahrens stärker in den Blick zu nehmen, zum Beispiel die Einschaltung eines unabhängigen Mediators, um eine bessere Lösung zu finden. Also da zu schauen, was sind innovativere Ansätze, was kommt auch aus dem Land, gegebenenfalls selbst auch zivilgesellschaftliche Stimmen stärker einzubeziehen. Das sind Möglichkeiten, die die Bundesregierung durchdenken und nutzen sollte. Und was dann sicherlich ganz klar ist, nicht nur im Hinblick auf Sri Lanka und die akute Situation, sondern auch im Hinblick auf die Situation anderer Länder, die auch in Zukunft noch verhandeln müssen, ist, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, dieses Commitment, dass die Bundesregierung viel entschlossener in diese Richtung Schritte gehen muss. Und sie kann in Sri Lanka den Anfang machen.
Ja, vielen Dank für diese tiefgehenden Einblicke hier an dieser Stelle. Ihr habt jetzt mehrfach erwähnt, die Schuldenkrise in Sri Lanka, die findet nicht nur ganz weit entfernt statt, sondern sie hat eben auch hier mit deutscher Politik zu tun. Ihr habt mehrfach die Verantwortung der Bundesregierung erwähnt. Aber wir hier, ihr bei Miserior und wir hier bei Alassia.de, wir sind ja beides zivilgesellschaftliche Organisationen. Was können wir denn tun und was tun wir bereits zu dem Thema Schuldenkrise in Sri Lanka? Klaus, ich richte die Frage zunächst einmal an dich. Wie arbeitet ihr bei Miserior vor Ort in Sri Lanka und mit wem arbeitet ihr dort zusammen?
Ja, danke. Ich möchte noch mal einen Punkt aufgreifen, den Christina stark gemacht hat. Es kommt darauf an, dass bei den Umschuldungsverhandlungen die Zivilgesellschaft beteiligt wird und sinnvoll beteiligt wird, um darüber zu entscheiden, wie fiskalpolitische Spielräume, die durch Schuldenrestrukturierungen dann im Land entstehen, wie die genutzt werden und für welche Politikmaßnahmen die genutzt werden. Ich hatte ja gesagt, im Wesentlichen ist die Krise des Landes eine Krise der Regierungsführung und ohne eine stärkere Redemokratisierung, könnte man fast sagen, des politischen Systems in Sri Lanka, ist eben nicht zu erwarten, dass Entschuldungen, Spielräume, die durch Entschuldungen entstehen, auf fruchtbaren Boden fallen. Und das ist dann eben auch das, was wir tun und gleichzeitig auch die Erwartung, die wir an die Bundesregierung richten, vor allem dazu beizutragen, dass die menschenrechtliche Situation sich im Lande verbessert. Immer noch ist es so, dass insbesondere die tamilischen und muslimischen Bevölkerungsteile und dort die Menschen, die sich für die Verwirklichung der Menschenrechte einsetzen, einer Überwachung und zunehmenden Drangsalierung durch die sri-lankischen Behörden ausgesetzt sehen. Es gibt verschiedene Gesetzgebungen, Antiterrorgesetzgebungen, da will ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen, die eben dazu genutzt werden, diese Unterdrückung, die Überwachung von Dissidenten, von regimekritischen Personen in der zivilgesellschaftlichen Szene auszuüben. Und wir erwarten eben, dass es einen sehr viel stärkeren Fokus von Deutschland, aber auch von der Europäischen Union auf den Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen, aber auch Journalisten beispielsweise gelegt wird. Es gibt einen Prozess, wo der UN-Hochkommissar für Menschenrechte ein sogenanntes Accountability-Projekt zur Aufarbeitung der Folgen des Bürgerkrieges, der ja erst 2009 zu Ende ging, durchführt, um schwere Menschenrechtsverletzungen in dieser Phase des Bürgerkrieges aufzuarbeiten. Diese Aufarbeitung, die stockt, die kommt nicht wirklich voran, weil sie eben politisch auch nicht gewollt wird. Und hier setzen wir uns mit zivilgesellschaftlichen Organisationen dafür ein, dass eben Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen aus dem Bürgerkrieg aufgearbeitet werden, um eine neue Kultur des Vertrauens innerhalb der Bevölkerung zu schaffen und den Versöhnungsprozess voranzubringen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass es dann eben auch eine positive soziale, gesamtgesellschaftliche Entwicklung geben kann. Miserior arbeitet mit einer Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Lande zusammen. Ich hatte die Situation der Arbeiterinnen auf den Teeplantagen angesprochen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Das Gleiche gilt für die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftszweig für das Land und schließlich auch die Rechte von Hausangestellten. Aber es gibt eine Vielzahl anderer Projekte, die wir durchführen, beispielsweise um die Küstenfischerei im Norden zu stärken. Dort ist es so, dass vor allem indische Trawler großen Druck ausüben auf die lokal ansässige Küstenfischerei. Und es ist wichtig, diese Erwerbszweige wieder zu stärken. Denn das World Food Program geht davon aus, dass über ein Drittel der ländlichen Bevölkerung Sri Lankas als ernährungsunsicher gilt, also nicht von ihren eigenen Einkünften ausreichend sich ernähren kann. Und das trifft besonders ältere Menschen, vulnerable Menschen, Frauen und Kinder besonders stark. Also an der Ernährungssicherheit, an der Ernährungssituation im Lande muss sich eben auch was ändern. Dafür sind öffentliche Investitionen, eine proaktive Sozialpolitik ist vonnöten. Und all das sind Maßnahmen, die eben dann einer möglichen Entschuldung folgen müssen, um die Situation im Land dann auch für alle Menschen zu verbessern.
Christina, wir bei erlassia.de setzen ja nochmal ganz andere Schwerpunkte als Miserior. Wie arbeiten wir zur Schuldenkrise in Sri Lanka und mit welchen PartnerInnen arbeiten wir zusammen?
Wir von erlassia.de möchten mit unserer Arbeit darauf hinwirken, dass Sri Lanka die Schuldenerleichterung erhält, die es tatsächlich benötigt, um finanzielle Spielräume für soziale und für entwicklungspolitische Reformen zu haben. Wir machen mit Analysen, mit Öffentlichkeitsarbeit, im Gespräch mit der Politik auf die Situation, auf die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Schuldenkrise, auch auf mögliche Alternativen aufmerksam. Deutschland ist ein Gläubiger von Sri Lanka. Das heißt, hat auch aus diesem Grund eine spezielle Rolle bei der Lösung der Schuldenkrise von Sri Lanka. Und wir als deutsches Schuldungsbündnis haben entsprechend auch einen Fokus auf die Rolle Deutschlands als Gläubiger. Aber nicht nur deshalb hat Deutschland eine wichtige Rolle, wenn es um die Frage der Lösung von Schuldenkrisen geht. Deutschland hat eine mächtige Stimme in Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds, in Gremien wie den G7, auch den G20. Und damit hat es in den Gremien, die aktuell über Reformen, über Fragen der Lösung von Schuldenkrisen entscheiden, eine wichtige Rolle. Auch innerhalb der EU hat Deutschland eine wichtige Rolle und Einflussmöglichkeiten. Das heißt, wir wollen sichergehen, dass Deutschland diese mächtige Stimme nutzt, seine Einflussmöglichkeiten für faire und nachhaltige Reformschritte nutzt, die Entwicklungsperspektiven eröffnen. Wir sind dabei auch eng im Gespräch im Hinblick auf Sri Lanka mit sri lankischen Experten, Expertinnen, und wollen sicherstellen, dass ihre Perspektiven, ihre Antworten auf die Krise in dieser Diskussion um die Lösung der Schuldenkrise in Sri Lanka, in der Diskussion um, wie Gläubiger Zugeständnisse machen müssen, dass die gehört werden. Beispielsweise haben wir vom 16. bis 20. Oktober Dr. Ahilan Kadirgama, ein Politökonom von der Universität in Jaffna in Deutschland, zu Gast, der hier Vorträge halten wird, mit dem wir Politikgespräche organisieren, ein Fachgespräch organisieren. Das sind so Teile unserer Arbeit, die in diesem Hinblick zentral sind. Und neben dieser konkreten Länderarbeit setzen wir uns dann auch für Reformen ein, die es Ländern in Zukunft ermöglicht, die Schuldenerlasse zu verhandeln, die sie brauchen. Also für Reformen der internationalen Finanzarchitektur, die es in Zukunft Ländern wie Sri Lanka eben ermöglicht, dass sie deutlich rascher Umschuldungsverhandlungen in Anspruch nehmen können und dann auch tatsächlich mit den Schuldenerleichterungen rechnen können, die sie benötigen.
Ja, vielen Dank, Klaus und Christina, für diese Einblicke in eure Arbeit und zur fachlichen Diskussion rund um die Schuldenkrise in Sri Lanka und vor allem, dass ich euch heute so ausfragen durfte. Wenn ihr an den Endgeräten noch mehr zum Thema wissen möchtet, dann schaut doch mal auf unseren Websites vorbei. Das sind www.erlassia.de und www.miserior.de/Schuldenkrise. Da findet ihr unsere wichtigsten Publikationen zum Thema, zum Beispiel den Schuldenreport 2023, den wir heute mehrfach erwähnt haben, und auch ein schuldenpolitisches Länderprofil zu Sri Lanka. Und in unserem Shop auf www.erlassia.de findet ihr bald auch ein ganz besonderes Informationsmaterial, einen Bierdeckel zur Verschuldungssituation Sri Lankas. Den haben Studierende der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung entworfen, um vermeintlich weit entfernte Themen wie die Situation der Menschen in Sri Lanka hier in Deutschland in ganz normalen Alltagssituationen sichtbar zu machen. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder per Mail an büro@erlassia.de, wie es euch gefallen hat und welche Themen ihr euch für die nächste Podcast-Folge wünscht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Habe mich gefreut, dabei zu sein. Vielen Dank, Elise, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.